Kilometerfresser.
Kilometerfresser.
Ah, heute klappt es nicht so gut, mein Lieber. Du bist erkältet. Also alle zusammen, gute Besserung an Jonas.
Danke. Es wäre nicht so schlimm, wenn es nur ich wäre. Die ganze Familie liegt krank und Sarah war mit dem Kleinen sogar von Sonntag bis Dienstag im Krankenhaus, aber beide wieder raus. Der RSV-Virus hat uns dahin gerafft. Und was habe ich mich in den letzten Wochen noch aufgeregt, dass ich hier nicht auf die MG-Fahrveranstaltung konnte, wo du die Tage warst und jetzt weiß ich, warum es nicht hätte sein sollen. So krank wäre es nicht gut gewesen und jetzt gucke ich mal, dass wir uns alle aufpeppeln, dass nächste Woche zumindest die Veranstaltung funktioniert.
Ja, Gesundheit,
aber ich sehe, du bist topfit, so wie du aussiehst.
Mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen und ich habe heute, oh Gott, wie soll ich das denn sagen? Es war höchste Eisenbahn, dass ich meine ganzen Rechnungen für das Finanzamt zusammenlege. Ich bin seit 9 Uhr heute Morgen unterwegs gewesen, nicht unterwegs, beziehungsweise an den ganzen Papierkram habe ich mich reingesetzt und musste mich ein bisschen durch die ganzen Papierdschungel und Rechnungen und so weiter durchkramen. Aber es klappt.
Warte, ich zeige es nicht den Leuten, ich zeige es dir, wie es hier aussieht, weil auch seit Wochen leider einiges liegen geblieben ist.
Ja, aber Gott, ich kann dich verstehen, der Kleine ist krank, Sarah ist krank und
voll. So. Ja, und wenn du da mal kannst, dann bist du entweder unterwegs oder filmst nachts einen BMW iX3.
Genau, wir reden heute über die neue Klasse, ja, und dann reden wir noch darüber, was vor der Tür steht, dann reden wir noch vielleicht noch über Mercedes ein Wörtchen, ne? Und dann reden wir noch vielleicht über dies und über das. Aber lass uns gerne mit dem BMW anfangen, mein Lieber.
Nein. Lass es nach hinten schieben. Komm
echt?
Schon. Wir müssen die Leute ein bisschen am Podcast dranhalten. Die sollen das. Fangen wir an mit, was steht vor der Tür? Dann haben wir eine Frage gestellt bekommen und dann können wir über den BMW reden. Okay, lass uns so rummachen.
Stimmt. Heute ist ja Frage des Monats. Nee, Frage der Woche. Da freue ich mich
immer ganz besonders drauf. Was steht vor der Tür, Tarek? Vor allem, du sitzt im Taxi noch, oder? Sehe ich das richtig?
Zumindest von der Farbe her, ja. Das ist eigentlich ein wunderschönes Volvo ES90, ein Vollelektro natürlich, was wir damals in Monaco testen durften und wo das Auto uns ausgeschlossen hatte und wo wir dann draußen noch eine Podcast-Folge aufgenommen hatten unter der schönen Sonne.
Das ist ja super.
Mit Monaco im Hintergrund, ey, das war echt geil. Ja, den Volvo habe ich da momentan, sonst habe ich nichts. Sonst habe ich noch den Luigi da, unser kleiner Luigi.
Ich hab letztens in den Kommentaren gelesen, also wir lesen ja fleißig eure Podcast-Kommentare, ja. Egal auf welchen Plattformen, vor allem natürlich aber auf YouTube, weil wir da schneller antworten können und es ist immer wieder amüsant, mit was für Augen zwinkern manche Leute was schreiben, weil jemand dann meinte, Tarek sagt, er hat nur das vor der Tür und sonst nichts. Witzig, wenn der EV6 seit ein paar Wochen weg ist. Und das ist so ein Spin, den man gar nicht im Kopf hat, aber jedes Mal, wenn du jetzt sagst und sonst nichts, muss ich schmunzeln, weil ich genau diesen Kommentar wieder im Kopf bekomme. Wir wollen hier keine Wunden aufreißen. Bei mir steht gerade der, vielleicht sieht man es angeschnitten, ich weiß gar nicht genau, der XPeng G6 Performance noch vor der Tür.
Schön.
Und heute kam auf einen Trailer der Smart Hashtag 5. Da werde ich morgen, wenn der Podcast online geht, auch ein kurzes Reel hochladen, weil ich das so witzig fand. Auf so einem 18-Tonner LKW wurde dieser Hashtag 5 angeliefert. Meiner Meinung nach vollkommen unnötig. Anscheinend macht Smart alle Überführungen auf den Hänger. Die Hinüberführung. Die Rücküberführung wird immer auf Achse, also das Auto wird selber gefahren gemacht, aber hinzu, damit das Auto picobello geputzt und mit 100% vor der Tür steht, kommt es immer auf den. Die letzte Mal war es ein Hänger, aber dieses Mal war es so ein riesen LKW, wo der einfach drin stand. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, weil mittlerweile ja alle Hersteller die Autos herfahren. Also egal, ob du jetzt einen Porsche, einen Mercedes, keine Ahnung was bekommst, die kriegst du alle einfach vor die Tür gefahren, die waschen die dann meistens nochmal irgendwo in der Nähe und dann kriegst du die halt da hingestellt. Aber ausgerechnet Smart, achte darauf, dass das Ding auf den Hänger kommt. Vor allem, die fahren halt von Stuttgart hierher, also das ist jetzt keine Riesenstrecke, Stuttgart-Augsburg, aber dann steht er da drauf. Ja, der kam heute und ich habe bewusst keine Brabus-Variante genommen, sondern ich wollte eigentlich die Premium-Variante testen, die finde ich sehr attraktiv. Gab es leider nicht im Pressepool, deswegen habe ich jetzt diese Summit Edition. In einem matten Dunkelbraun steht er jetzt davon und hat irgendwie ein gold abgesetztes. Ja, und hat irgendwie so ein leicht goldenes Dach, ganz, ganz wilde Farbkombination und matte und braune Innenraumfarbe. Also ja. Aber ich bin sehr gespannt auf das Auto und ich werde auch wahrscheinlich einen Roadtrip mit dem machen, weil ich unbedingt Langstreckentauglichkeit da machen wollte.
Ja, den Premium hatte ich schon auf der Autobahn, allerdings war es dann auch kälter. Wir hatten so -3 bis 0 Grad irgendwie auf der Autobahn und da lag er bei so, ich glaube, bei 27 im Schnitt. am Ende.
Ich habe das mittlerweile von vielen Kollegen auch gehört, dass der gar nicht so gut sein soll vom Verbrauch und alle fragen so, ja, wie ist denn das? Und meinst du der, also ich hatte jetzt auch schon ein, zwei Kollegen, die mir geschrieben haben, so, hey, hast du da schon mal Verbrauchswerte? Ich so, nee, wir hatten leider noch kein Auto, weil da echt alle so ein bisschen überrascht sind, wie negativ der Verbrauch ist. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Gucken wir mal, was er macht. Jetzt wird das Wetter ja wieder schöner, weil die Tage auch viel unterwegs. Teilweise ist es so schön, wenn es wieder irgendwie 15 Grad und Sonne hat.
Ja,
das macht gleich richtig viel
ja,
mehr Spaß. Also nicht nur, weil
absolut.
die Verbrauchswerte besser sind, sondern einfach auch, weil die Bilder schöner aussehen, die Autos, es macht einfach Spaß. Es ist cool jetzt Richtung Frühling. Ich freue mich voll drauf.
Absolut, ich freue mich auch total drauf. Ja,
Tarek, wir haben eine Frage gestellt bekommen.
Schön, ich freue mich. Komm, raus damit.
Ich hau dir jetzt hier mal raus. Also unser Werbepartner Maingau Energie stellt uns alle zwei Wochen die Frage der Woche und fragt dann einfach irgendwas random rein. Es kann ein E-Auto-Thema sein, kann keins sein. Und wir versuchen das dann aufzunehmen und mit euch zu teilen. Und wenn ihr eine Anregung dazu habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Heute kommt die Mail von der Hanna und die schreibt, hi Jonas, hi Tarek, hier kommt eure Frage für diese Woche. Haha, das ist eine Frage für dich, Tarek. Eher neu oder gebraucht? Wie steht ihr zum Thema Secondhand? Nutzt ihr beispielsweise auch gebrauchte Smartphones, Laptops oder Klamotten? PS, lohnt sich ein gebrauchtes Elektroauto? Also hier nicht gleich hier mit deiner, ich habe schon 580 gebrauchte Autos getestet, ihr könnt es bedenkenlos machen, kommen, sondern
wie ja, ist es beim Alltag? Ja, du hast es schon beantwortet. Was soll ich denn hier noch sagen, Jung? Natürlich geht ein gebrauchtes Elektroauto, aber gebrauchter Laptop habe ich mir geholt, nutze ich seit 4 Jahren. Das ist ein iMac? Mac? Wie nennt man
MacBook.
Die? MacBook. Genau, MacBook, da siehst du mal, ich kenne mich null aus mit Apple. Ich bin absolut nicht kein Apple-Mensch. Aber den habe ich mir damals auf Empfehlung eines Freundes in der Bucht geholt. Kleinanzeigen.
In der Bucht.
Wie lange ich
das nicht mehr gehört habe.
Ja, Mann. Und da bin ich hingefahren. Das ist jetzt schon 4 Jahre her und dieses MacBook ist schon 13 Jahre alt, aber läuft wie am ersten Tag. Der Akku hält natürlich nicht mehr lang, die Degradation.
Aber Tarek, ne? Sag doch mal ehrlich, wie viel läuft es denn bei dir wie am ersten Tag? Wie oft machst du dieses Ding denn an? Wir wissen doch alle, dass du nur am Smartphone arbeitest.
Genau, und nie ich arbeite nicht,
also,
genau.
Weißt du, wie ich am Anfang versucht habe, dich zu zwingen,
genau,
dass wir den Podcast über ein MacBook aufnehmen, bis wir dann gesagt haben, wir machen es lieber so.
Genau. Nee, ich bin absolut kein PC-Mensch, ich bin absolut kein Laptop-Mensch, ich bin auch technisch dafür nicht gemacht. Und ich hatte in meiner Jugend auch weder in meiner Ausbildung noch in der Schule mit PCs sonst was zu tun. Und ich mache das Ding nur auf vielleicht 3-mal im Jahr, ganz ehrlich. Und das war's dann auch. Aber Nasen nutzt es eher für Sachen wie zum Beispiel Fotoalben erstellen und dies und das, ne? Sie macht ihre eigenen Mails und so weiter darüber. Aber das war's dann auch schon. Also ich bin jetzt nicht so wie du da am Schreibtisch mit so 33 Bildschirmen und dann. Das bin ich nicht.
Nee. Warte, aber es passt, weil der Bildschirm beispielsweise ist zwar nicht gebraucht, aber war ein Aussteller. Und da habe ich bei vielen, ich habe einige Produkte, die so quasi Ausstellungsstücke waren. Zum Beispiel das Studio-Display hier, was ich nutze, um nicht nur am Laptop arbeiten zu müssen. Das war, glaube ich, von Mediamarkt oder so. Und das hatten die halt im Showroom. Und dann verkaufen die Sachen ja irgendwann. Da kannst du echt ganz gut Geld sparen. Da habe ich das damals gekauft. Und meine Kamera zum Beispiel war auch ein schon mal ausgepacktes Sample, aber da hatte ich volle Garantie und da hast du aber trotzdem das Spaß bei so einer Kamera irgendwie 800-900 Euro und dann habe ich gesagt, ja gut, das lohnt sich ja dann schon, da dann eine zu nehmen, die trotzdem halt einfach schon mal ausgepackt war. Das reicht ja oft, dass die das im Laden mal kurz zeigen.
Aber hast du dir Klamotten schon mal Secondhand geholt? Ich nicht, ganz ehrlich.
Gar nicht.
Ja. Ich nicht.
Ich bin bei Klamotten probiere ich auch viel an. Das heißt, da ist es dann wenig, dass ich da irgendwas stumpf bestelle und das kannst du ja bei Secondhand kannst du ja schlecht dann sagen, ah nee, passt nicht, ich schick's zurück. Ich wüsste auch sonst nicht. Ich überlege, also natürlich früher Autos auch immer alle gebraucht gewesen, jetzt vor den Zeiten des Leasings. Aber ich hatte auch schon ein, zwei Mal, dass ich dann gerade bei gebrauchter Technik so ein bisschen auf die Nase gefallen bin. Zum Beispiel, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe meine Drohne gebraucht gekauft, die hatte irgendwie schon einen Knacks weg und dann machst du halt eine negative Erfahrung. Dann denkst du dir, vielleicht lieber doch nicht. Und seitdem gucke ich da schon, dass es dann halt lieber neu ist, weil du ja auch die volle Garantie hast, weil, ich meine, jetzt als Firma musst du auch immer darauf achten, dass du die Umsatzsteuer ausweisen kannst. Das heißt, im Gewerblichen machst du eigentlich fast alles nur noch, zumindest von Firmen, deswegen sowas, wenn es ein Ausstellungsstück war super, weil dann könnt ihr dir trotzdem die Umsatzsteuer ausweisen, dann lohnt sich's auch. In allen anderen Fällen denke ich mir dann oft, und gerade mein MacBook, das habe ich kleinteilig konfiguriert mit all den Sachen, die da drin sind, das würde ich wahrscheinlich so gar nicht gebraucht bekommen, von dem her eher schwierig.
Also ich überlege gerade, nee, also Laptop, eine Drohne hatte ich mal gebraucht geholt. Handys habe ich ehrlicherweise nie gebraucht geholt, weil ich halt in den 90ern damit angefangen habe, wo das so losging, mit den ganzen Verträgen. Du hast einen Vertrag gemacht, hast ein Handy dazu bekommen, ne? Und so habe ich das dann beibehalten bis vor 3 oder 2, 3 Jahren. Seitdem kaufe ich alle 2 Jahre ein neues Handy. Allerdings nicht jedes Jahr, sondern zum Beispiel, ich bin ja ein Samsung Galaxy-Nutzer und ich wechsle von 24 jetzt zum Beispiel auf den 26er. Dann werde ich den 26er so lange behalten, bis der 28er da ist und dann und so weiter und so fort. Du jedes Jahr ganz, ganz brandaktuell, ne? iPhone 17,
Aber
iPhone 30.
dafür rutschen die alle einmal durch, ne? Das ist ja auch, also zum Beispiel Sarah hat dann immer meins vom Vorjahr und so rutschen die alle einmal systematisch. Also Rainer zum
Nachhaltig.
Beispiel hat auch ein, ja genau, Rainer hat auch ein Handy von mir. Ich meine, sonst würden sie halt im Schrank liegen. Und dann liegen halt noch ältere dann halt auch hier rum. Aber wir hatten, Sarah und Rainer haben jeweils ein Handy von mir. Und ich dann halt immer das Aktuelle. Aber da geht es ja meistens darum, ich brauche allein schon jedes Jahr ein neues Handy, weil der Speicher nicht mehr reicht. Das ist halt echt so.
Ein Terabyte reicht dir auch schon nicht mehr,
Nee,
ne?
also dieses Jahr war, das war das erste Jahr, wo ich jetzt 2 Terabyte im iPhone habe. Und das ist so verrückt, weil irgendwie mein MacBook hat, glaube ich, genauso viel. Aber das Problem ist, dadurch, dass wir hier so schlechtes Internet haben, kann ich halt nichts in der Cloud speichern. Das heißt, ich habe halt immer alles auf dem Handy. Auch so, und dann du kennst es, dann nimmst du doch mal bei einem Dreh noch was mit dem Handy auf, dann löscht es nicht gleich und dann hast du einfach so viel Speicher auf dem Handy, einfach genutzt, wo ich dann denke, ja gut, ehe ich mich jetzt damit dann zusammenhänge oder dass ich dann irgendwie tagelang brauche, bis das in irgendeinem iCloud-Abo hochgeladen ist, lohnt sich nicht. Was kommt da
Mein
jetzt?
Handy hat nur 256 Gigabyte Speicher. Warte,
Ich
warte.
frage mich, was das mit deinen Armen zu tun hat.
Warte, das ist Power, Junge, das ist Elektrobeiß Power. Was meinst du? Ich muss ja wohl zaubern können, oder? Ich habe 1047 Videos hochgeladen und alle auf dem Handy gespeichert und auf dem Handy geschnitten. Also, und du kommst mit 2 Terabyte nicht klar. Nee, 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 jammern auf
Ja,
hohem Niveau
aber
hier.
da ist ja ein großer Unterschied, weil schau mal, wenn du ein Video schneidest, dann packst du dir alle Daten aufs Handy, schneidest das und löschst ja dann alle, sobald es weg ist. Bei mir ist es so, ich lade ja alle Dateien auf den Computer oder auf eine Festplatte. So, ich habe hier überall diese Festplatten rumliegen in allen Größen, Farben und Formen, weil ich auf denen schneide und arbeite. Das heißt, ich schicke mir alles, was ich fertig habe, aus der Kamera, aus der Drohne, aus allen Kameras und Handy, mit denen ich aufnehme, packt es auf den Computer, schneidet das. Und wenn das fertig ist, das Projekt, lösche ich das vom Computer. Das Problem ist aber, ich lösche es nicht immer vom iPhone, weil ich natürlich manche Aufnahmen nur schnell aufnehme, mir einen Computer schicke und dann vergesse. Und dann müsste ich jetzt zwischen ganz vielen privaten Videos, die du ja auch aufnimmst und für Autos, immer wieder aussortieren. Und das ist das große Problem. Und dann nehme ich natürlich in 4K mit 60 Bildern die Sekunde, im besten Fall noch mit diesem Log-Profil von Apple auf. Da teilweise hat er die Minute mehrere Gigabyte. So, das ist halt einfach, das explodiert so schnell. Und das Problem ist ja auch, selbst wenn ich nur so 900 Gigabyte hätte oder knapp drüber, ne, dass du so an dieser Grenze bist, weil 1000, also 1 Terabyte sind ja nie 1000 Gigabyte, das ist ja ein bisschen drunter, rechnerisch bedingt. Und selbst wenn du da nur an der Grenze bist, wird ja dein Handy immer langsamer. Das heißt, wenn der Speicher jetzt aber riesig ist und ich davon vielleicht nur 50, 60% nutze, habe ich halt im Alltag trotzdem ein schnelleres Gerät und das ist halt ein großer Aspekt da drin.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Soll gar nicht rechtfertigen, dass es okay ist, für so viel Geld ein Handy zu kaufen und dass
Nein.
es jeder braucht, aber dadurch, das ist halt ein Arbeits. So, ich habe ja gerade gesagt, so eine Kamera kostet auch brutal viel Geld, mit der wir hier aufnehmen und arbeiten. Und dann denke ich, ist ein Handy
Das
auch nur
ist
ein
Jonas.
Arbeitsgegenstand.
Bei dir und
So.
bei mir ist das eine professionelle Investition. Das ist eine Geschäftsinvestition, ne? Ist halt so.
Voll,
Und vor allen
absolut.
Dingen, ich schneide ja alles auf dem Handy. Und so ein Galaxy S26 Ultra kostet mit 1 Terabyte Speicher, ich habe jetzt geschaut, 1.900 € ungefähr. Das
Ja,
ist
klar.
natürlich
Irgendwie sowas.
extrem
Da bist
viel
du.
Geld,
Ja,
aber das
ja.
ist eine Investition. Ja, das ist eine
Voll. Und dann
Investition.
überlegst, dann hast du es auf die 2 Jahre, du nutzt es täglich, du machst da so viel dran. Deswegen, ich habe ja Tarek die letzten Monate und eigentlich Jahre schon versucht zu erklären, dass ein faltbares für ihn am besten wäre, mit diesem nochmal mehr Platz zum Schneiden. Die Augen wären ja auch nicht besser, aber ich konnte ihn noch nicht ganz ranbringen. Ich hoffe
Nee.
ja, wie gesagt, dass dieses Jahr bei Apple das Faltbare kommt, dann bin ich da der Erste, der zugreift, obwohl ich nicht drauf schneide, aber dieses, wenn du nutzt halt dieses Handy so viel, Kommentare, E-Mails, teilweise schreibe ich Angebote vom Handy aus, also so viele Themen, die du darüber machst, und dann denke ich mir, dann ist es ja das, was du zu weiß ich nicht, 80% deiner Arbeitszeit schon mit verwendest, dann kann das auch was sein, wo du halt gute Performance hast und von irgendeinem Feature profitierst.
Absolut,
aber
absolut.
Um diese Gebrauchtfrage nochmal abzurunden, ich wüsste sonst auch nichts, kommt mir jetzt nichts in den Kopf, was wir sonst noch gebraucht haben. Und zwar selbst bei, also klar, wir haben so ein, zwei Kindersachen jetzt, die wir aber eher von Freunden bekommen haben, da haben wir jetzt auch nichts gekauft, sondern wo, keine Ahnung, Freunde haben auch einen Sohn, der halt irgendwie 2 Jahre älter ist, dann kriegst du halt Klamotten oder so. Aber ansonsten gucken wir da schon, kriegst so viel Zeug geschenkt und ja, deswegen eher Technik, aber dann halt nicht von Leuten gebraucht, sondern eher von Firmen quasi.
Und bei Thema Auto, gebrauchte Fahrzeuge, was soll ich da erzählen? Schnapp zu, Leute. Also gebrauchte Elektroautos, das erste, was ihr machen müsst, fragt den Händler, wenn es ein Händler ist, nach einem Batteriezertifikat, ein unabhängiges.
Nein. Das erste, was ihr machen müsst, fragt Tarik.
Schaut sowieso
euch Tariks Gebrauchtvideos an und dann.
Genau, ihr könnt ja, egal welches Auto ihr sucht, die Marke und dann Elektrobeiß auf YouTube zusammen und dann findet ihr mit Sicherheit irgendein Video. Letztens hat mir kommentiert, ey Tarik, ich bin gerade auf der Suche nach gebrauchten Elektroautos und ich kann mich zwischen 3 Modellen nicht entscheiden, habe nach den 3 Modellen geschaut und jedes Mal kam ein Video von dir zu dem Auto.
Sehr gut.
das ist
doch super.
Das ist ein Kompliment für mich, wirklich. Finde ich super. Ja, nee, aber mit gebrauchten Fahrzeugen hatte ich persönlich keine Probleme. Ich habe mein Leben lang nur gebrauchte Fahrzeuge gefahren. Bin sie von angefangen von 600 D-Mark bis 20.000 Euro gebraucht. Und ja, da ist nichts dabei. Solange sie im guten Zustand sind, macht euch keine Sorgen. Und danke an Maingau an dieser Stelle für die Unterstützung und für die interessante Frage wieder mal.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke euch. Und schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, was ihr Gebrauchtes nutzt. Also jetzt fernab vom Auto, einfach so, habt ihr was, wo ihr sagt, das würdet ihr nie neu kaufen? Da bin ich echt mal gespannt. Finde ich ganz interessant. Oder wo ihr was sagt, das nutzt ihr gebraucht, weil es vielleicht gar nicht in neu gibt. Keine Ahnung. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Vielleicht gehen wir nächstes Mal nochmal drauf ein. Tarik, jetzt aber. iX3. Wir haben eine harte Woche hinter uns beide. Wir haben sehr viel BMW-Content, glaube ich, produziert und hochgeladen. Die Leute sind strömend zu uns gerannt und haben sich gefreut über die über alle Inhalte. Wollen wir ganz kurz ein Dankeschön sagen? Bei dir, ich glaube, Procar war es und bei mir war es Auto Hofmann. Einfach ein ganz kurzes Dankeschön an diese beiden Autohäuser, dass das geklappt hat, so schnell diese Autos zu haben. Du arbeitest ja schon öfter mit denen. Bei mir war es so, ich habe die Woche davor auch richtig cool die Markteinführung für den iX3 gemacht. Die hatten angefragt und habe ich quasi interessierten Kunden und quasi einfach so Leuten da im Autohaus das Auto erklärt. Davor kurz einen E-Auto-Vortrag, so 15 Minuten irgendwie Input gegeben und dann das Auto da vorgestellt. Und 2 Tage später bin ich wieder hingekommen und hab's von 16 Uhr Nachmittag bis 2.30 Uhr in der Nacht getestet und habe es dann wieder auf den Hof gestellt.
So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe den um 15 Uhr übernommen und habe dann bis nach Mitternacht gefilmt. Und dann war ich wie du am Schneiden und am Hochladen. Aber hey, ich wollte mich bei dir nochmal bedanken, weil du warst ja damals bei BMW eingeladen für die erste Fahrveranstaltung. Und wir wollten ja eigentlich, habe ich dir auch angeboten, lass uns Montag gerne gleichzeitig online gehen. Machen wir auch sonst. Ne? Wir können das ja ruhig sagen, Jonas. Wenn wir jetzt irgendwie Autos da haben, sprechen wir uns beide mit Uhrzeiten und so weiter ab. Ne?
Auch, und sagen, auch wenn Embargos blöd liegen, ne? Wenn so diese 0 Uhr nachts Embargos und wir beide sagen, ey, es macht einfach keinen Sinn. Genau. Keiner von euch Zuschauern, Zuhörern ist da wach. Wir laden es einfach erst später hoch. Dann sprechen wir uns natürlich ab, wann wir das machen. Dass dann keiner so, ich mache jetzt noch 5 Minuten eher, weil dann kriege ich 3 Klicks mehr. Nee, wir sprechen uns da schon ab, weil wir zum einen durch den Podcast, aber wir sind halt einfach gut befreundet und hat keiner Bock, dass da wir dem einen oder anderen da was vorwegnehmen. Und Absolut. Das haben wir jetzt da auch eigentlich machen Absolut. Wollen. Aber dann habe ich gesagt, nee, Tarik, ganz ehrlich, ich hatte jetzt schon 2-mal den iX3 auf dem Kanal, hau du es einfach Sonntag schon raus. Ist ja auch nicht ganz uneigennützig, muss man auch sagen. Wir haben ja beide sehr lange Videos gemacht. Wenn du gleichzeitig 2 lange Videos hochlädst, gucken die Leute ja jetzt auch nicht, so weißt du, eine Dreiviertelstunde, ich eine Dreiviertelstunde, gucken die Leute nicht 1,5 Stunden am Stück jetzt unsere iX3-Videos. Deswegen war es, glaube ich, auf 2 Tage gestaffelt gar nicht so schlecht. Du hast ja, glaube ich, Sonntagmittag oder so, oder wann ging das Video? Oder Nachmittag?
Genau, Sonntag, irgendwann? Ich glaube, irgendwann um 14 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, irgendwie sowas. Mhm. Aber wie du schon sagtest, das war das erste Video in Deutschland oder in Deutschland getestet auf der Autobahn. Und mit dir zusammen quasi. Und das Interesse war riesig. Ich habe alle Rekorde gebrochen. Der ist jetzt bei 130.000 Klicks oder so irgendwie. Aber natürlich dann wieder die gespaltene Nation wegen dem Lenkrad. Obwohl ich im Video aber explizit die Alternative zeige. Das andere Lenkrad zeige.
Aber ne? Du bist aber die ganze Zeit das mit dieser 12-Uhr-Speiche gefahren, oder? Weil ich hatte nicht die ganze Zeit das Sportlichere. Deswegen, wir
hast
hatten
du
auch
das
so ein
andere?
Bisschen, andere Inhalte, weil das kann man ja auch mal erklären, die Händler bekommen ja immer ein Erstausstattungsfahrzeug. Genau. Das heißt, die kaufen bei BMW einen iX3, kriegen dann einen zugewiesen, müssen den trotzdem selber kaufen und haben den dann vor Ort stehen. Und da gibt es dann auch wirklich krasse Limitierungen, zum Beispiel, wann darf das Auto Kunden gezeigt werden, wann darf der verhüllt im Showroom stehen, wann darf der offen im Showroom stehen, wann darf der zugelassen werden und ab wann sind Probefahrten möglich. Und das war jetzt in dem Fall ab dem 7., also der Samstag, da war das möglich. Am 6. Genau. durften die Autos zugelassen werden und erst ab dem 7. durften die tatsächlich fahren. Und das hat ja dann auch so ein bisschen bedingt, dass wir beide am Wochenende gearbeitet haben und das dann so durchziehen mussten. Aber nur Absolut. So als Hintergrund, dass man ein Gefühl dafür hat, warum wir jetzt unbedingt an diesen Tagen diese Autos hatten. Da gibt es ja diese Markteinführungsstrategien, die natürlich auch ein Teil von einer Kommunikationsstrategie dann sind.
Aber du hattest ja auch die 22 Zöller drauf, oder?
Aber ich hatte die schlechten 22 Zöller, weil du, das kann man ja, jetzt will ich hier trinken, aber man kann das sagen, es gibt zwei verschiedene 22 Zoll Felgen, einmal mit so einem relativ geschlossenen Ring außen, die das sehen richtig meiner. Cool aus. Das so sind so schöne Aero-Felgen, wirklich, das haben die richtig cool gemacht. Und dann gibt es die Haut-drauf-Felgen, die ich hatte, die so, wie offen wollen sie es machen, einfach M in dein, also wirklich M-Sport, das kracht, null aerodynamisch optimiert, und der Verbrauch hat dementsprechend auch ausgesehen. Und ich glaube, 2,75er Reifenbreite, ne? Also jetzt auch nicht
vorne unbedingt 2,55, wenig. Hinten 2,75er mit Hankook Sommerbereifung. Das sind ja spezielle von Hankook für BMW gemachte Reifen. Macht ja übrigens, Hankook macht das ja auch mit Volkswagen, ne? Die machen dann immer so spezielle Reifen für die speziellen Automodelle.
Ja, das machen ja ganz viele Hersteller, das weiß man ja gar nicht, dass die aufs Auto auch einen Reifen entwickeln und du theoretisch auch nur mit diesem Reifen dann die Effizienzwerte, die Lautstärken und sowas hinbekommst. Man hat es damals, ich glaube, bei Tesla am Anfang gemerkt, die waren die ersten, die so einen Schaumstoffeinleger innen hatten, um Fahrgeräusche zu minimieren. Da hattest du auf der Rückseite der Lauffläche innen quasi so einen Schaumstoffring und der hat das Auto ruhiger gemacht und die waren somit die ersten, die das reingebracht hatten, bei irgendeinem Auto damals mal. Und dann haben es immer mehr Hersteller und dann gibt es verschiedenste Sachen, wie du einen Reifen halt anpassen kannst und wie du da auch halt die Verwirbelung entsprechend anpasst. Und BMW hat da halt mit Hankook zusammen den Reifen gemacht.
Aber jetzt mal abgesehen von all den Verbrauchszahlen, Reichweite hin und her, was ist dein Gefühl? Du fährst ja den i5. Jetzt mal eine ehrliche Frage. Wenn du dich in den i5 hineinsetzt, das ist ja noch die alte Optik, sagen wir mal, ne? So wie wir die E-Modelle und die Verbrenner kennen. Und dann, jetzt warst du dann 400 Kilometer in dem iX3 unterwegs. Wo liegen deiner Meinung nach die Unterschiede und wie fühlt sich das an?
Also ich finde, du merkst in jedem Aspekt, dass es ein modernes Auto ist. So der Fünfer ist dieses Classic German Engineered Car irgendwie so, ne? Du weißt, du hast da die Knöpfe und das ist alles, hat alles seine Hand und Fuß, aber es ist auch alles so das, wie du BMW halt seit Jahren kennst. Und ich finde, der iX3 zeigt, wie du diese Interpretation von dem Innenraum trotzdem immer noch um den Fahrer rumgebaut, nicht zu offen, alles noch Freude am Fahren, also quasi so sportlich orientiert, aber jetzt halt mit so einem Zukunftsbild oder mit einer anderen Anmutung einfach. Und ich finde, das merkst du dem Auto in jedem Bereich an. Das merkst du dadurch, dass du, das habe ich im Video gar nicht erzählt, dass du fast keine Knöpfe mehr mit Funktionen hast. Du hast ganz viele nur noch Shortcuts. Zum Beispiel, wenn du das Licht einstellen willst, hast du nicht mehr einen Schalter fürs Licht oder bei uns im 5 hast du noch so 3 Tasten, sondern du hast jetzt am Blinker außen eine Taste und die bringt dich aber nur ins Lichtmenü auf dem Display. Und das ist eine Sache, die macht BMW schon länger. Zum Beispiel machen die bei der Sitzverstellung oder auch beim Licht oben bei uns in der Mittelkonsole hast du eine Taste für Licht, dann klickst du da drauf und dann macht der auch das Lichtmenü auf. Und das finde ich mega smart, weil du halt einfach dort, wo du bist, also beim Sitz, beim Licht, bei Klimabedienteilen, immer einen Shortcut hast für die Funktion oder für mehr Funktionen in der Software. Und das haben die jetzt noch auf die Spitze getrieben und machen quasi gar keine Shortcuts mehr oder keine Funktionen mehr, sondern nur noch diese Verlinkung ins Display. Macht aber absolut Sinn, weil du natürlich viele Sachen über das Display einstellst. Zum Beispiel Lordoseverstellung, Verstellung der Kopfstützenhöhe, weil du ja die Kopfstütze auch elektrisch hoch und runter fahren kannst. Die Seitenwangen vom Sitz, all das läuft nur über die Software. Gleichzeitig hast du aber noch eine Verstellung für die Lehne und für die Sitzfläche, so diese Standardsachen halt in der Tür. Aber wenn du mehr brauchst, klickst du auf diese Taste und kommst dann direkt ins Menü. Und das finde ich ultra smart, zeigt aber, dass BMW nicht vergisst, wo sie herkommen, also Tasten dort zu haben, wo du sie erwartest und vor allem Funktionen mit Tasten auch zu kompensieren. Was mir ein bisschen gefehlt hat, gerade, ich bin ja irgendwie 500 Kilometer reine Autobahn gefahren, ich finde schon, dieser iDrive-Mitteldrücksteller, den wir da im i5 noch haben, der ist in manchen Situationen schon von Vorteil, vor allem gemessen an diesem riesigen Display, wo du schon an viele Orte hin musst. Das ist alles gut orientiert, gerade auch so diese Kurzbefehle, die du direkt in greifbarer Nähe zum Lenkrad hast. Deswegen ist das Display ja auch so leicht schräg angeordnet. Aber ich finde manchmal so dieses nochmal kurzen Drehrücksteller zu bedienen, wäre schon ganz nett. Ich weiß aber, oder ich glaube auch, dass es jetzt zum Beispiel auch in einem neuen Fünfer, wenn der jetzt das Facelift dann bekommt, oder jetzt auch der X5, der bald als elektrischer kommt, die werden den komplett rausrationalisieren. Finde ich schade. Es ist natürlich dieser Weg in dieses komplett neue Cockpit-Design, aber das war so mein Haupteindruck, dieses, es ist immer noch BMW und das ist ja das, was auch viele, wo viele die Angst hatten, ob es überhaupt noch BMW-Attitüde hat oder ob es jetzt was ganz Neues ist, aber halt in ein komplett neues Kleid. Wie war dein erster Eindruck? Du bist ja auch schon den ein oder anderen BMW in deinem Leben gefahren.
Also ich habe da eine ganz andere Sichtweise, damit die okay. Zuhörer und Zuhörerinnen mich vielleicht auch mal besser verstehen. Neue Klasse, ja. Neue Software, ja. Neue Bedienung, ja. Ich bin ein Riesenfan von diesen Panoramic Vision Displays unter der Frontscheibe. Ob man jetzt noch zusätzlich ein Head-Up-Display braucht oder nicht, kann man drüber streiten. Ich hab's mega geil gefunden. Warum? Du fühlst dich halt im Dunkeln wie in so einem Raumschiff. Ne? Wie in so einem Flugzeugcockpit, besser gesagt. Nicht Raumschiff, ja. Aber so ein Flugzeugcockpit. So, aber Jonas, ich habe letzten Monat noch einen gebrauchten i4 getestet in den Niederlanden. Ein gebrauchter BMW i4 eDrive 40. Da saß ich drin. Nach 3,5 Jahren und 70.000 Kilometern. Das Auto hat sich nicht minderwertiger angefühlt oder schlechter anfassen lassen oder schlechter fahren lassen als der iX3. Um das mal klarzustellen, BMW hat nicht das Auto neu erfunden mit der neuen Klasse. Die gehen eine andere Designsprache jetzt. Die gehen in Sachen Software und Bedienung einen anderen Weg. Ob das besser oder schlechter ist, sei dahingestellt. Okay? Aber was ich definitiv sagen kann, über Design streiten wir nicht. Ich finde den geil. In der richtigen Farbe mit richtigen Felgen finde ich den schön.
Aber hast du Bilder gesehen, wie der komplett schwarz ist?
Ich hatte
oder den war ja ganz komplett schwarz. Ich dachte, der war auch grau.
Nee, ich hatte den komplett in schwarz.
Okay. Ich habe dein Video nur angehört.
Was ich aber sagen wollte, er fährt sich wie ein BMW. Er fährt sich wie ein BMW, aber ich finde den Preis schon ein bisschen ambitioniert, weil ich hatte den, so wie ich den hatte, steht er für 89 in der Liste. Also, ne? Und du hast nur ein Stahlfahrwerk, obwohl er sehr gut abgestimmt war. Allerdings fand ich den schon ein bisschen zu straff abgestimmt. In manchen Situationen, in manchen Geschwindigkeiten mit so welligen Asphalt auf der Autobahn hätte ich mir schon ein bisschen mehr Komfort gewünscht. Ja, aber wie sich das Fahrgefühl, Kurvenlage, dieser Geruch, das ist noch original BMW. Ja, ist so. Ja, Kunststoff, teilweise harter Plastik, hast du hier und da, das hast du. Stört mich das persönlich? Nein. Aber wenn ich 89 Mille für ein Auto ausgebe, dann erwarte ich in diesen 89 Mille auch Sitzbelüftung, eine ausziehbare Schenkelauflage. Ich erwarte ein M-Fahrwerk, zumindest mit adaptiven Dämpfern, die elektronisch geregelt sind. Muss ja kein Luftfahrwerk sein. Ja, das gibt es alles. Ein adaptives Fahrwerk wird kommen. Sitzbelüftung gibt es. Allerdings kostet dann nochmal mehr. Dann bist du bei über 100.
Also zum Beispiel adaptives Fahrwerk soll ja für den iX3 erstmal nicht kommen.
Ja.
Also zumindest nicht für die SUV-Variante. Genau, und ich hab auch extra nachgefragt damals beim Entwickler, warum man diesen Weg gegangen ist, kein adaptives Fahrwerk zu verbauen. Nee, die haben gar nicht, das geht gar nicht ums Geld. Die haben gesagt, wenn du kannst ja diese Dämpfer mittlerweile zukaufen, das ist ja so günstig. Das ist ja nur eine Abstimmungssache dann, dass du die an dein Auto anpasst. Die haben gesagt, die wollten einfach diese Elektroplattform so abstimmen, dass du ein BMW-Fahrgefühl hast, ohne dass es sich in irgendeinem Moment zu schwammig anfühlt. Und ich bin mittlerweile jetzt nach dieser Testnacht auch in Deutschland, auch auf dem Standpunkt, dass ich sage, ja, ich verstehe, was die gemacht haben, damit der sich so anfühlt. Und ich glaube, dass es mit einem adaptiven Fahrwerk sogar an manchen Stellen sich nicht so nach BMW anfühlen würde. Und wenn die dieses Auto als, das ist die neue DNA, das ist unser neues Konzept und der iX3 ist halt jetzt das erste Auto auf der neuen Klasse, dass sie den auch wirklich mit noch mehr BMW-DNA vollladen wollten und dass sie vielleicht auch bewusst gesagt haben, dann gehen wir den Weg und lassen halt das adaptive Fahrwerk erstmal noch für einen Dreier, aber packen gerade im SUV, der nochmal höher aufbaut, der eher sich aufschwingt und lassen das erstmal so. Das Problem ist natürlich, oder sagst du auch, wenn du das jetzt vergleichst mit einem, was hast du in der Größe? Du hast einen GLC, du hast einen Audi Q6 oder du hast natürlich jetzt auch den EX60 von Volvo und dann auch einen Zeekr 7X zum Beispiel. Das ist ja alles so in einer Klasse. Da hast du natürlich Luftfahrwerke, das ist krach. Da gibt es dann bei Mercedes eine Hinterachslenkung, der ist aber auch fast 10 cm länger. Da gibt es schon viele Features, die du gerne haben könntest, die aber die Autos auch teurer machen. So ein Q6, du weißt es selber, den kriegst du schnell über 100.000 Euro ausgestattet. Das kannst du machen. Und da, das haben auch bei mir viele kommentiert und das wollte ich unbedingt im Podcast ansprechen. BMW hat ja den Preis angepasst. Der ist ja bei 68.000 ursprünglich mal gestartet.
Jetzt ist er bei 70.
Ist jetzt bei knapp, also bei, ich glaube, 72 oder 74 sogar, also schon ein Stück drüber. Die haben da 2.000 bis 4.000 Euro draufgehauen. Das ist, da kam jetzt schon nochmal was on top. Aber, und das ist halt so schwierig zu betrachten, weil wir haben die Marktstartpreise gehabt letztes Jahr, als der vorgestellt wurde und als dann auch Verkaufsstart war. Jetzt ist der so gut angelaufen, dass der bis Anfang nächsten Jahres ausverkauft ist. Und jetzt hast du natürlich das Problem, du hast jetzt ein Auto, was gerade erst vorgestellt wurde, mit einem Preis von 68, aber wenn du ihn heute bestellst, halt schon das Modelljahr nächsten Jahres mit auch Feature-Anpassungen und der Preisanpassung hast, weil du natürlich innerhalb von einem Jahr ändert sich was, dann kommt was on top, dann hast du eine Preisanpassung. Du siehst jetzt aber in so einem kurzen Zeitraum diesen Preissprung. Normalerweise, wenn der sich, ich sag mal, normal verkaufen würde und nicht ausverkauft wäre, würdest du jetzt noch den alten Preis haben, weil Produktionsplätze jetzt noch da sind und dann irgendwann würde nächstes Jahr eine Preisanpassung kommen. Dann wäre das so anderthalb Jahre vielleicht nach Marktstart. Jetzt siehst du es aber halt jetzt schon, weil du so eine lange Bestellzeit hast und ich glaube, das verzerrt es so ein bisschen. Es soll nicht rechtfertigen, dass es okay ist, dass BMW 2.000 bis 4.000 Euro im Preis aufschlägt. Ich fand sogar eher, dass der iX3 in der Basiskonfiguration im Verhältnis zu günstig war, weil das klingt auch hart für 68.000, aber wenn du gesehen hast, der ist ja gestartet als xDrive 50, also als Allrad-Variante und immer mit diesen 108 Kilowattstunden nutzbar. Und wenn du dann einen Audi vergleichst, also den Q6, und du nimmst den Quattro mit dem großen Akku, dann bist du halt bei locker 10.000 Euro mehr und dann hat der BMW trotzdem mehr Grundausstattung. Und das war halt so diese Gap, die ich gesehen hatte, wo du beim BMW ja technisch deutlich mehr hast und der Audi trotzdem deutlich teurer war. Und ich glaube, deswegen können sie diesen Preissprung auch easy machen und es wird keinen jucken. Es ist halt nur nach außen jetzt erstmal ein blödes Zeichen.
Und bei der Ladezeit, ich habe ja an einer 300 kW Säule geladen. Er hat die 300 kW direkt im Anschlag gehabt und dann hat er sie gehalten bis ungefähr, ich glaube, 50% ungefähr, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Dann ist er runter auf 210. Dann ging das allerdings schon so wie eine Skischanze, ne? So rapide runter. Ja. Und am Ende war ich dann bei knapp 23,5 Minuten von 10 auf 80 und du warst bei 20 Minuten und 10 Sekunden.
Soweit ich gucke gerade nochmal, weil ich wollte auch meine Ladekurve nochmal anschauen. Genau, ich war bei 20 Minuten und 2 Sekunden. Ah, ich habe keine Ladekurve aufnehmen können, weil ich bei Ionity dann geladen hatte. Aber ich habe eine 350 kW Säule und er hat trotzdem in diesen 20 Minuten, die er ja vorgegeben hat, das quasi geschafft. Also das fand ich wirklich beachtlich, weil der quasi nach meiner Auffassung jetzt eine bessere Ladezeit hatte, als er hätte haben können. So, der ist ja mit 21 Minuten angegeben und hat jetzt quasi 20 Minuten und 2 Sekunden geschafft. Vielleicht hätte er, wenn er noch ein bisschen besser, wäre vielleicht bei 19,59 gelandet, dann hättest du es als 20 werten können. Aber ich fand es beachtlich und es war ja nicht mal eine 400 kW Säule, deswegen finde ich das vollkommen fair. Bei mir war es auch so, der hat diese 350 kW ziemlich lang gehalten. Ich glaube auch locker 30-40%, dann ging es sukzessive runter. Und ich gucke gerade, ob ich eine Aufnahme habe, aufs Ende hin. Der hat bei 80% noch mit 124 kW geladen.
Ja, also so wirklich bei mir ein vernünftiger auch. Wert. So war's. Und ich hatte ja einen GLC EQ an dem Tag hier stehen.
Ja, das habe ich gesehen. Ja, du hast wieder mehr Glück als Verstand.
Was für ein Glück, ne? Und der hat allerdings bei 53 mit warmer Batterie angeschlossen. Nicht an meine Säule, sondern an der nächsten Säule. Und so bei Mitte 60 und bei Mitte 70 und bei 80% waren die fast gleich, was die Ladeleistung anging. Der BMW war so bei 75% ein bisschen schneller, so 15 kW schneller bei der Leistung. Aber er wird dann am Ende, gehe ich stark davon aus, dass der GLC die gleiche Ladekurve haben wird, Pi mal Daumen.
Aber überleg mal, du hast beim BMW einen höheren Peak, also du fängst schneller an und du musst ja trotzdem mehr Energie nachladen, weil du ja in diesen 70%, die du nachlädst, lädst du ja über 70 Kilowattstunden nach, während der Mercedes halt nur um die 60 nachlädt. Das macht ja schon einiges aus, weil der ja den deutlich größeren Akku hat bei BMW.
Also der BMW ist klar im Vorteil, wenn man einen kleinen Spot hat. So, ich sag mal, du steckst den mit 20 an, lädst bis 60, da bist du schneller weg, ne? Zum Beispiel. Voll.
Und was ich cool fand, die haben eine ganz nette Anzeige jetzt reingepackt, dass du siehst, wie viel kW könnte das Auto und wie viel kW gibt dir die Säule. Und dann siehst du wirklich, okay, scheitert es gerade an der Säule. Wir kennen sie ja aus französischen Tests, wie auch immer. Auch mit dem ES90 standen wir auch an der Säule, wussten nicht, lag es jetzt am Auto, lag es an der Ladesäule. Und genau solche Themen sind ja sehr, sehr spannend, dass du es auch als Fahrer einfach als Gefühl bekommst. Bin ich gerade schuld oder mein Auto oder liegt es an der Infrastruktur? Was gerade da die Ladeleistung angeht, das fand ich schon ganz spannend.
Nee, aber viele haben sich ja beschwert und haben gesagt, boah, nee, das macht ja ein Smart oder ein Xpeng viel, viel schneller. Ja, das stimmt. Ja. Das machen die auch. Deswegen, mein Fazit, Jonas, das wird dann jetzt zu lang und das wird zu langweilig für die meisten. Mein Fazit, ja, die sollen sich die Videos anschauen. Mein Fazit.
Mach du das.
BMW und Mercedes, die haben aufgeholt, aber die haben nicht überholt. Wo die immer noch Weltmeister sind, und das sage ich jetzt immer noch, Assistenzsysteme, Fahrgefühl, dieses Subjektive, du sitzt in einem deutschen Auto, was sich auch wirklich perfekt fahren lässt, was dir ein tolles Feedback gibt von der Fahrbahn, in der Kurve, egal ob Mercedes, egal ob Audi, egal ob BMW, die machen das einfach. Oder ein Taycan, du hast ja den Taycan jetzt vor der Tür, du weißt ganz genau, was ich meine. Dann setzt du dich in ein Xpeng, in ein BYD und so weiter. Die sind mega ausgestattet, kosten nur die Hälfte. Die haben allen Pipapo drin, ja, mit hier elektrisch, das elektrisch, hier Massage und Po-Massage und bla bla bla. Aber beim Thema Fahrwerk, beim Thema Software und so weiter, da merkst du schon die Unterschiede. Das ist so. Aber ich muss sagen, trotzdem, ich bin immer noch der Meinung, dass jetzt hier nebenbei das Xpeng, du hast den ja vor der Tür, der G6 vor allen Dingen nach dem Facelift sich sehr, sehr, sehr gut gemacht hat. Und das ist ein ernstzunehmender Konkurrent für den GLC, für den iX3 und so weiter. Das ist eine gute Alternative, der nicht perfekt ist in manchen Sachen, aber der für das Geld unheimlich viel bietet. Das muss ich mal ganz klar sagen. Und BYD in Zusammenhang mit Denza, die werden dieses Jahr noch einen Knaller raushauen. Die kommen jetzt nach Europa mit Autos, die 1000 kW können, ja. Das muss man sich mal reindrücken.
Ich glaube, man wird natürlich in Deutschland das langsam, also nicht so schnell merken wie vielleicht noch in China, weil natürlich die Infrastruktur fehlt. Genau. Allein jetzt eine 400 kW Säule zu kriegen, war für mich gefühlt unmöglich für den Test. Ja. Also das sind so Themen, da ist es dann auch egal, was das Auto kann. Klar, wenn jetzt BYD mit Dual Charging kommt, dann könntest du halt mit 700 kW als eine Ionity ziehen. Aber das muss man halt einfach im Hinterkopf halten. Ich muss dir trotzdem ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass dass die neue Klasse schon trotzdem mehr kann als die anderen. Klar, diese Peak-Ladeleistung ist jetzt vielleicht nicht wie bei einem G6 oder bei einem 9er dann von Xpeng zum Beispiel. Aber ich finde, dass dieses Kontinuierliche, dass du wirklich, du steckst an und du kriegst dann auch die Leistung, die da steht und kann, und du kannst dich darauf verlassen. Du hast eine Softwareplanung und eine Routenplanung, die perfekt ist in meinen Augen, die wirklich dir alles umplant, wie du möchtest. Und ich finde auch, obwohl das die Leute in den Kommentaren zerrissen haben, ich finde auch den Verbrauch richtig gut, weil ich war irgendwie 450 Kilometer mit diesen 20 Zoll Schlappen, die keiner drauf macht, der auf
22.
oder auf 22 Zoll Schlappen, der auf Reichweite optimiert und ausgelegt ist, machst du da nicht drauf. Mit denen halt unterwegs, bei nicht optimalen Bedingungen, bei Nacht wirklich, ich konnte konstant 130 fahren, hatte irgendwie nur ein, zwei Baustellen und der Rest war die ganze Zeit diese Geschwindigkeiten mit irgendwie 300-400 Höhenmeter Unterschied, also wirklich viel, was da passiert ist, und da fand ich diese 23 Kilowatt schon vollkommen vertretbar, weil ich kenne ganz andere, also so ein Q6, der verbraucht da bei so einer Fahrt locker 25, 26, und ich finde, dass du merkst da schon, dass du einen Mehrwert einfach hast. Ich war jetzt mit dem Taycan eine Runde 130 unterwegs, selbst der hatte 24 Kilowattstunden dastehen, so auch bei konstant 130. Klar, da haben dann die Baustellen gefehlt, aber nur um Gefühl dafür zu vermitteln, für einen SUV in dieser Größe ist der wirklich gut, und ich glaube, dass wir im Sommer echt überrascht sein werden, wie weit er kommt, wenn dann vielleicht mal nicht unbedingt die großen Premium-Felgen drauf sind und wenn du da mal dann nochmal auch im Alltag unterwegs bist, so wenn ich wahrscheinlich wieder 200 Mal dieses Jahr nach Frankfurt hochfahre und da so ein Auto fahre. Ich finde, das macht schon viel. Und noch eine Sache, mein Sitz hatte eine Schenkelverlängerung.
Ja, siehst du mal. Aber es ist ein gutes Auto. Mein Fazit, Daumen hoch, beide Daumen hoch, auf jeden Fall. Aber nicht perfekt, noch lange nicht perfekt. Aber perfekt in ganz vielen wichtigen Sachen. Wie Software, wie du gesagt hast. Assistenzsysteme, ein Traum. Allerdings kommt das Thema dann mit dem Abo. Da bist du ja ein Spezialist beim Thema Abo. Ne? Und das finde ich dann auch so ein bisschen, naja.
Ja, Ich habe mir da auch nochmal viel Gedanken gemacht zum Abo-Thema. Ich habe es im Video jetzt gar nicht angesprochen, kam auch in die Kommentare, habe ich einfach mit all diesen Dingen, die man nochmal versucht, in so ein Video zu packen, vergessen. Das war keine Absicht, da jetzt BMW freizusprechen vom Abo-Thema. Ich finde, BMW müsste das anders kommunizieren. Mhm. Ich finde, die müssten dieses Abo, was es gibt ja nur ein Abo in diesem Auto, was du zwingend als Abo nehmen musst. Alles andere kannst du ja bestellen. Also du kannst jede Heizung, jeden Sitz, keine Ahnung, du kannst ja alles bestellen. Du musst nur dieses Abo nehmen für dieses Driving Assist Plus. So, und die müssten halt kommunizieren, dass diese 1500 Euro quasi einen Einmalpreis für 4 Jahre Abo sind. Das sollten die anders kommunizieren, nicht dieses laufzeitbedingt oder wie es im Konfigurator steht. Das ist blöd formuliert. Die sollten sagen, hey, unser volles oder unser höchstes Assistenzpaket kannst du nicht mehr kaufen, weil es vielleicht auch irgendwann sich erweitert, weil du vielleicht irgendwann teilautonom fahren kannst, wie auch immer. Und deswegen haben wir uns entschieden, das nur als Abo anzubieten. Du kannst aber beim Kauf, um Abokosten zu sparen, das auf 4 Jahre schon mal kaufen, dann sind es 1500 Euro, das sind runtergebrochen, im Jahr dann noch, was sind das, warte?
380 Euro.
Um die 350 Euro, so, das heißt, du bist im Monat bei 30 Euro für dieses Assistenzpaket. Das bieten wir dir aber an, vergünstigt eben im erstmalig und später musst du es dann ziehen. Hätten die das so kommuniziert und auch klar gesagt, wir bieten dieses Modell nur so an, glaube ich, hätten die eine andere Strategie gefahren als in den ersten Tests, wo Kollegen von uns noch camouflagiert dieses Auto gefahren sind und dann geschwärmt haben vom Assistenzpaket und dann schaust du irgendwann und siehst, ach warte mal, es gibt's zwar zu kaufen, aber nur im Abo, finde ich einfach schlecht in der Kommunikation.
Ich finde es aber noch schlechter, wenn das Auto irgendwann nach 4 oder 5 Jahren beim Händler steht, ja, als Leasingrückläufer oder als Gebrauchtfahrzeug, ja, dass dann du immer noch die Sachen dann quasi abonnieren musst.
Ja gut, aber du kannst es dann abonnieren, vielleicht obwohl es der vor dir nicht abonniert hat. Weißt du, wenn der als 5 Jahre altes Auto dasteht und der vor dir hat aber nie die Option gezogen, wirst du trotzdem die Möglichkeit haben, das zu bestellen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja gut, und das die macht Kohle auch muss ich oder so bezahlen, egal ob er das bestellt hat oder nicht.
Klar, klar, aber weißt du, du bist halt dann nicht mehr davon abhängig, ob der es genommen hatte oder nicht und ja, vielleicht gibt es bis dahin. Und es ist ja, so ist ja ein Trend, so zum Beispiel Tesla in den USA bieten dieses Full Self Driving ja auch nur noch gegen Abo an. Du kannst auch nicht mehr kaufen und das ist ja ein Trend, den man gerade sieht. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber ich bin ein bisschen zwiegespalten.
Ich bin kein Fan davon.
Ich bin auch kein Fan. Ich will nur sagen, dass ich es anders hätte vermarktet an BMWs Stelle. Das ist nur mein. Aber vielleicht noch abschließend, hast du 3 Sachen, die dich genervt haben an dem Auto? Weil wir haben ja sehr viel geschwärmt. 3 Sachen, die du nicht gut fandest.
Fahrwerk war zu straff, aber ohne schlecht zu sein. Wie gesagt, es ist ein tolles Fahrwerk.
Einfach für dich persönlich zu straff.
Nein, ich habe in manchen Situationen so nach 400 Kilometern willst du schon so ein bisschen weicher fahren. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen komfortabler. Ja. Aber das kann auch eventuell an den niedrigen Querschnitt der Reifen gelegen sein, an den 22 Zöllern. Ne? Das macht ja auch viel aus. Ist nun mal so. Ne? Reifendruck und Luftdruck und so weiter.
Ja.
Nee, dann zweiter Punkt. Ich hätte mir dann für das Geld, ist es bestellbar? Ich weiß, die gibt es. Aber eine ausziehbare Schenkelauflage hätte ich mir noch gewünscht. Und ansonsten hat mich quasi nichts genervt. Nee, so in dem Sinne genervt hat mich eigentlich nichts. Aber Kritik halt in der Hinsicht. Und nein, er muss nicht in 12 oder 13 Minuten laden. Die Ladezeit, die Ladeperformance, was er geboten hat, reicht vollkommen aus. Vollkommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Realität die nächsten 3-4 Jahre entlang der Autobahnen eine 300 oder 350 kW-Säule erwischst, anstatt eine 400 kW-Säule, ist zu 99% sicher. Deswegen reicht mir die Zeit an einer 300 kW-Säule vollkommen. Du bist in 20 Minuten dann wieder startklar für die nächsten 400 Kilometer im Sommer bei guten Verhältnissen. Und ich bin mit der Reichweite auch zufrieden. Ja, du hast nun mal einen riesen Akku, aber gut, ne, die haben das trotzdem gut verpackt. Software einzigartig, also 1A Ladeplanung, Routenführung. Ich finde es nur schade, dass du deine Wunschanbieter nur über die App einstellen kannst. Und ich konnte auch die App testen. Funktioniert auch super. Remote Parken, also dieses selbstständige Einparken, funktioniert auch ganz gut. Also ich bin schon zufrieden.
Und du kriegst die Ladekurve in der App, ne? Das ist auch ein ganz nettes Feature.
Finde ich super. Und du kannst, die sind gespeichert. Also ich konnte am nächsten Tag mir die Ladekurve wieder in der App anschauen. Also da hat BMW wirklich gute Arbeit geleistet. Aber das konnten die früheren Modelle auch. Da war die App auch schon ganz gut. Die Ladeplanung war schon ganz gut. Die Filtermöglichkeiten waren gut. Sogar Mercedes zum Beispiel hat mit dem CLA, was wir hatten, letztens noch keine Wunschanbieter-Filterliste gehabt. Ne? Aber ich weiß, dass sie dran sind und dass sie das jetzt bringen werden. Das weiß ich.
3 Sachen, die mich genervt haben. Ich fand das Licht für den Preis nicht gut genug. Also ich finde, dass du
ja,
besser aufgelöstes Matrixlicht bekommen könntest. Ja, ich fand, gerade wenn du so eine Strecke gefahren bist, wo ein Auto weit weg von dir war, merkst du, dass diese Aussparung im Matrixlicht nicht feinfühlig genug ist. Und dann hast du wie so einen schwarzen Teppich vorm und neben dem Auto, weil das Auto einfach nicht so kleinpixelig aussparen kann. So, das kann so ein Opel Grandland besser, weil der mehr Pixel einfach im Scheinwerfer hat. So, BMW hat 8 Segmente und irgendwie andere haben, so der EX60 von Volvo kommt mit 25.000. Also weißt du, das ist so, das zeigt halt sehr, sehr viel. Das habe ich gemerkt, bin aber halt auch viel über Nacht gefahren. Ich finde, es gibt im Innenraum zu viele haptische Züge und damit meine ich zum einen die Lenkradverstellung, verstehe ich nicht, warum die manuell ist. Ich verstehe nicht, warum man den Frunk nur per Bautenzug aufmachen kann und ich verstehe nicht, wieso man die Rücksitze zwar an der Neigung verstellen kann, das aber nur mit so einem Zug geht, der irgendwie da unten sitzt, ein bisschen unhandlich.
Mit einer Schlaufe.
Und das ist, genau, mit so einer Schlaufe und dass es keine Fernentriegelung gibt. Für die hintere Sitzreihe finde ich auch blöd, dass du nicht aus dem Kofferraum das direkt umklappen kannst. Und eine Sache, die mir noch negativ aufgefallen ist, die Höhe vom Kofferraum. Denn der ist relativ niedrig für diese Größe an Kofferraum. Weil das sind ja 520 Liter, aber du baust von unten bis zur Hutablage nur, ich glaube, 45 cm auf. Und da gibt es SUVs, die kommen auf deutlich über 50. Und weil du keinen doppelten Ladeboden hast, sondern nur so ein unteres Verstaufach, kann es sein, dass du, gerade wenn du Koffer hochkant transportierst, wenn du einfach nach oben aufbauen willst, eigentlich immer die Hutablage rausnehmen musst. Und das ist natürlich auch so eine Geräuschkulisse dann, die das immer beeinflusst.
Genau.
Das hätte ich da noch mit reingeworfen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ganz kurz, bevor wir zum VLE kommen, noch schnell Maingau. Danke zum einen für die Frage vorhin, zum anderen aber auch Werbung an der Stelle. Wir sagen es immer sehr gern, holt euch einen Stromvertrag für zu Hause, dann könnt ihr 10 Cent pro Kilowattstunde bei der Maingau sparen, habt den Komfortpreis von denen oder den, der Vorteilspreis als Maingau-Kunde. Dann habt ihr nicht nur zu Hause einen günstigen Ökostrom, sondern könnt auch unterwegs davon profitieren und habt ja weiterhin die Unterscheidung zwischen AC und DC und die verschiedenen Preisstaffelungen. Das heißt, ihr seht auch transparent, welcher Anbieter ist im Roaming einfach überteuert, der kostet auch bei Maingau mehr. Welcher Anbieter ist im Roaming fair, da kostet es weniger. Und wir haben Maingau eigentlich immer als Backup-Karte mit dabei.
Genau. Als Joker, wie gesagt, und europaweit, wenn es mal mit der anderen Karte nicht klappt, dann zück einfach die Maingau-Karte raus und dann kannst du laden. So, vor allen Dingen auch in Deutschland immer zum einheitlichen Preis, was nicht das niedrigste ist, aber trotzdem, du hast immer Fair und Transparenz und Fairness bei Maingau.
Und dass es europaweit geht, unterschätzt man oft, weil viele Anbieter zwar in Deutschland dann coole Preise haben, aber dann bist du irgendwie wie wir in Spanien, Frankreich, wo auch immer, und dann geht es auf einmal nicht. Und da ist Maingau wirklich immer, also mit über 700.000 Ladepunkten in Europa, da bist du echt gut aufgestellt.
Absolut.
Deswegen danke nochmal an der Stelle. Und vom Laden zum Wiederladen, nämlich dem VLE von Mercedes. Tarek, VLE, wofür steht das denn?
Keine Ahnung, sag du. Vehicle
Long. Ich weiß, ich habe keine Ahnung.
Ich sag's dir. Vehicle Long Electric. Long Electric.
Nein, es kommt ja noch ein VLS. Was ist das dann?
Suspension. Long Electric Sport.
nein, es kommt ja, das E ist dann weg. Also es kommt nur ein VLS noch als noch Top-Variante quasi.
Vehicle Long Sexy.
Okay, nein, ihr merkt, wir haben Probleme mit dem Namen. Der kurze Radstand ist 5,30 Meter.
Ja, wollte ich gerade sagen, 5,34 Meter oder so. Ja, das ist ja verrückt, ne? Und 115 Kilowattstunden Akku erstmal.
Ja, ne? Und 80 noch, in der Basis.
Ja, ein LFP-Akku mit 80 Kilowattstunden soll noch kommen, irgendwann. Ja. Und soll ab 70 losgehen. Aber das, was die Kollegen vorgestellt haben, hier mit dieser Scheich-Ausstattung, ne, oligarchischen Ausstattung, da bist du bei 100.
Wie viele meinst du, werden davon in Deutschland verkauft mit der Scheich-Ausstattung oder ist das nur in China?
Keine Ahnung, also diese Scheich-Ausstattung und oligarchischen Ausstattung, das hast du dann in Asien, in Dubai, Abu Dhabi und so. Nee, aber da bist du auch bei 150 irgendwie so, ne, Mercedes Line.
Ja, locker. Schon krass. So, die haben verschiedene Varianten mit über 700 Kilometer Reichweite, weil es gibt einen, also es ist basismäßig Frontantrieb. Und dann hast du, also halt nach WLTP, aber überleg mal, das ist nur 100 Kilometer weniger als ein, als jetzt der iX3. Oder es ist genauso viel wie ein ID7, wo sich ja alle voll gefreut haben, dass man die 700 Kilometer geknackt hat. Ja. Jetzt stellt Mercedes einen Van vor. Aber die haben sehr viel Wert drauf gelegt. Ich habe auch Pressemitteilungen gelesen. Die haben sehr viel Wert drauf gelegt, das nicht Van zu nennen. Aber, also, sind wir ehrlich, es ist einfach ein Van. Und ich finde es auch nicht schlimm, das Van zu nennen, weil ich glaube, dass viele Leute Bock haben auf einen Van, wie einen Multivan, ID-Bus, whatever. Und da jetzt mit 800 Volt und 315 kW Ladeleistung, glaube ich, zu kommen.
Genau, 800 Volt, 315 kW, 10 auf 80.
25 Minuten.
Genau. Also so wie der GLC eigentlich, ne? So ungefähr.
Ja.
Allerdings mit einem größeren Akku natürlich.
Und
Und
viele Sachen, die wirklich gut sind. Also du hast ein Schienensystem hinten, das heißt, wenn du nicht diese super Luxus-Elektrositze hast, kannst du die rausbauen, kannst die drehen, kannst einen Tisch einbauen. Also
die
all das,
Sitze
was die
haben
Leute
Rollen
früher.
unten, die kannst du dann leichter schieben in die Garage.
Ja, ist mega smart. Also wirklich
Gute
an
Idee.
vielen Punkten wirklich gut durchdacht
Gute Idee.
und trotzdem elektrisch, trotz Schienen, finde ich gut, weil du brauchst ja in der Höhe dann schon mehr Platz, wenn du da so ein System verbaust. Und in der Top-Ausstattung natürlich diesen riesigen Screen, der oben. Und das finde ich cool, der ist nicht wie im, also es ist ein Bildschirm so ein bisschen wie im 7er BMW, aber der hängt nicht in deinem Panoramadach, sondern der ist versteckt im Dach quasi von der ersten Sitzreihe. Und dann fährt der aus diesem Dach raus. Das ist schon echt krass gemacht. Also
Ja.
muss man schon loben.
Ja, ist halt ein Mercedes. Und ich als allererstes natürlich die Frage über Optik, so in diesem Rot. Die Farbe ist schon mal klasse. Die Scheinwerfer, Optik gefällt mir. Ich bin mir unsicher, was ich von dem Grill halten soll. Es wird wieder die Nation spalten, das ist schon klar. Ich bin mir noch unsicher. Ich muss ihn live sehen, ich muss ihn fahren, ich muss ihn fühlen. Ich muss einfach mal gucken. Aber ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, boah, nee, das geht gar nicht mal. Nein. Das ist schon okay. Also mit einer richtigen Farbe, mit der richtigen Ausstattung und richtigen Felgen könnte das noch so cool rüberkommen, definitiv.
Und ich fand den Unterschied zwischen der Basis oder auch der Topline, wo der nicht als AMG dasteht, und der AMG-Variante krass, weil ich fand in dieser AMG-Version, da wurde dann rot vorgestellt, da sah der von vorn fast aus wie ein PKW, weil die Frontscheibe sehr flach hintergeht, die steht nicht so steil wie bei anderen Vans. Das war wirklich so PKW-artig, auch weil der, die, also ganz ehrlich, die Scheinwerfer und dieses verbindende Leuchtelement sieht aus wie beim CLA, und dann hat er halt ein bisschen anderen einen Grill, ne? Also es ist einfach eine neue Interpretation, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Das heißt, du bist schon sehr nah an den normalen, aktuellen Elektromodellen.
Und das
Und dann,
Dashboard mit den ganzen Displays, das Lenkrad, das ist ja
ja,
halt PKW-Style, ne? Das ist wie ein GLC,
voll,
so
ja.
gesehen.
Und es ist auch keine Nutzfahrzeugplattform mehr, sondern eine PKW-Plattform. Und das zeigt halt, dass sie jetzt da wirklich diesen auch vor allem wahrscheinlich chinesischen Markt angreifen werden, der halt da sehr gefragt
Hinterachslenkung.
ist. Ja, es ist schon, der hat den gleichen Wendekreis wie ein CLA, ist richtig verrückt. Der kann 7 Grad einlenken hinten und das
Wahnsinn.
macht den halt brutal wendig. Also überleg mal, wenn du mit fast 5,50 Meter dann irgendwann um die Ecke kommst, ist das schon verrückt in diesem Segment. Also.
Auf jeden Fall. Naja, gut, er wird seine Kundschaft finden. Die ganzen Limousinen-Services, die ganzen Luxustaxi-Unternehmen und so weiter oder VIP-Geschichten, ja, die werden ihre Freude damit haben, mit Sicherheit,
Ja,
definitiv.
und selbst wenn du die normale Variante nimmst und nicht diese Luxusversion, kannst du die auch für Shuttle, so wie oft sind
Ja?
wir auf Veranstaltungen und du wirst am Flughafen mit einer V-Klasse abgeholt. Und ich glaube, dass es diesem Auto sehr gut tut, dass es eine PKW-Plattform ist, weil die V-Klassen, wo wir manchmal drin sitzen, wie die schaukeln und klappern. Ich meine, klar, die haben dann auch hunderte, tausend Kilometer drauf, aber es ist schon verrückt, wie die Dinger teilweise runtergerockt sind. Und da kannst du nur hoffen, dass es auf einer PKW-Plattform vielleicht besser ist.
Also, wieder etwas für Gutverdienende, für Spitzenverdiener, ist klar. Auch im Leasing natürlich auch was für Gutverdienende. Die werden ihn jetzt nicht für 500 € im Monat verhökern. Das
Glaube ich
auf
auch
keinen
nicht.
Fall. Und nein, können wir uns nicht leisten. Nein, die meisten können sich das nicht leisten. Aber lass uns mal dieses Thema ansprechen. Ich konnte mir mein Leben lang niemals neue Fahrzeuge leisten. Ich musste mir immer Gebrauchtfahrzeuge holen. Aber ich hatte niemals diese Selbstverständlichkeit im Kopf. Ich muss mir immer ein neues Auto leisten können. Die Welt war noch nie so, ihr Lieben. Auch beim BMW unter dem Video. Wer soll sich das denn leisten? Welcher normaler Mensch? Was ist ein normaler Mensch? Du redest, wenn schon, von Normalverdienenden, Gutverdiener, Besserverdiener, Spitzenverdiener. Die gab es immer. Auch vor 100 Jahren gab es dann die Industriellen, die Fabrikanten, die, keine Ahnung, die Reichgeborenen. Und dann gab es das Arbeitervolk, gab es natürlich. Ne? Mein Vater, der war Ford-Arbeiter. Der hat 3000 D-Mark oder 2700 D-Mark netto gehabt im Monat. Der hatte einen VW Käfer, hatten wir damals gebraucht oder keine Ahnung, halt sowas, ja. Und ich als mit 20, mit 25 hatte noch nie oder habe mich nie beschwert beim Autohaus, den BMW, den kann ich mir aber nicht leisten. Warum? Ja, gut, ne, dann ist das eben so. Ne? Ich rede das nicht schön, um Gottes Willen, aber wir müssen ja mal die Kirche im Dorf lassen, Leute. Das ist ein BMW. Dann gibt es eben für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel.
Schließt eventuell innerhalb einer
Was?
Stunde nach deiner Ankunft.
Sei leise. Google-System hier vom Volvo. Naja, Aber ihr habt alle verstanden, was ich meine. Ja?
Voll, ich bin da voll bei dir. Dieses neuer BMW ist zu teuer. Ich verstehe es nicht ganz. Ich hatte auch die Tage wieder, als ich mit dem Taycan unterwegs war, stand ich dann an der Ladesäule und dann habe ich da die Tür aufgemacht und dann ist das Fahrwerk hochgefahren und dann ist wirklich mir gegenüber saß einer in einem Plug-in-Golf und der ist direkt rausgesprungen und hat so, boah, was war denn das jetzt? Der war so richtig überrascht und dann haben wir kurz gequatscht. Wir haben auch über Preise uns unterhalten und der ist ein Dienstwagen gefahren und da hat er auch gesagt, naja, aber über 200.000 für den Taycan ist ja schon verrückt. Da habe ich gesagt, ja, aber als ich klein war, weiß ich noch, kam die neue S-Klasse raus und dann hat mein Papa gesagt, überleg dir mal, die kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. Hat die damals 100.000 Euro gekostet. Ganz ehrlich, heute bekommst du für den Preis von der S-Klasse kein Einfamilienhaus mehr. Das heißt, diese Preisentwicklung ist ja schon eher in den Bereich, wo man sich sagen muss, okay, es hat sich halt was getan. Und ich habe dann auch diskutiert, das Problem ist halt, ein Auto kaufst du alle 4, 5 Jahre als Privatperson vielleicht. Gibt manche als alle 2, 3 Jahre, teilweise noch länger. Aber der Abstand zwischen einem Auto und dem nächsten ist brutal lang. Und in der Zeit beschäftigen sich die wenigsten Leute mit einem neuen oder mit Autopreisen. Du schaust, ah ja, der neue Golf ist raus, ja, der neue A6, whatever. Aber dann, wenn du dann in dem Moment bist, wieder ein Auto kaufen zu müssen, realisierst du, warte mal, für diese 17.000 Euro von vor 6 Jahren kriege ich jetzt keinen neuen Golf mehr. Und dann denkst du dir, wieso kostet das Auto jetzt, und gerade Golf ist ja ein gutes Beispiel, früher mal 17.000, jetzt kostet 30, da bist du fast beim doppelten Preis. Wieso ist das in diesen Jahren entstanden? Das ist zum einen, weil du nicht geguckt hast, wie die Preisentwicklung Stück für Stück war, und das ist zum anderen, weil du nicht siehst, dass Häuser doppelt so viel kosten, dass dein Einkauf genauso viel, also übelst viel kostet. Und das ist einfach, ich finde, man sieht es beim Auto halt nicht so viel, weil man einfach nicht den Vergleich jeden Tag hat. So, wie sich die Leute jetzt aufregen mit den Tankpreisen. Natürlich, weil du musst alle paar Tage tanken. Du siehst es viel näher, als wenn du jetzt alle paar Tage irgendwie, als wenn du alle paar Jahre ein Auto kaufst. Mhm. Nee, das machst du. Tut dein Kopf weh, Tag.
Nee, ich bin gerade an der Tankstelle. Ich kann aber die Preise jetzt nicht sehen. Naja, ist egal. Nein, okay. Aber immer diese Forderung, ja, ich muss mir so ein iX3 für 30.000 kaufen können. Ja, vielleicht in 7 Jahren oder in 6 Jahren.
Ja, und das ist ja okay, eben. Und dann kaufst du halt gebraucht, das ist vollkommen fein.
Genau. Ja. Und so, was ist denn dabei?
Also,
naja, eine eben. Stunde jetzt fast, mein Lieber.
Ja, endlich, mal wieder. Ne? Die Leute haben sich wieder beschwert, dass die letzte Folge zu kurz war. Obwohl wir vorm schönen Lego-Porsche saßen.
Ja, das war cool, ne? Dieser Lego-Porsche, ey.
Tarek, die nächste Aufnahme ist auch wieder zusammen, weil wir sehen uns nächste Woche bei Toyota und da ist Mittwoch die Veranstaltung. Das heißt, wenn wir es hinkriegen, können wir Mittwochabend nach dem Abendessen aufnehmen und ich kann es dann hochladen für Donnerstag.
Nächste
Woche. Weil die Veranstaltung ist Mittwoch. Ja, Mittwoch, Donnerstag.
Toyota ist Mittwoch, Donnerstag.
Bei Toyota.
Stimmt. Genau. Wir können ja Mittwochabend aufnehmen, wie du sagtest. Genau.
Yes.
Genau. Sehr cool. Cool.
Ja, dann haben die Leute uns wieder gemeinsam vor der
Kamera. Dann können wir über den CHR Plus quatschen, der jetzt voll elektrisch kommt.
Aber hat der nicht ein Embargo?
Hat er, glaube ich. Ah, warte mal.
Da können wir nicht drüber quatschen. Aber wir können nächste Woche über andere Themen sprechen. Wir können nämlich, nächsten Mittwoch fällt das Embargo zum BMW i3. Da kann ich sehr viel erzählen. Da kommt das Video von mir online. Und am Montag kommen unsere Videos zum ID Cross. Und man darf nicht vernachlässigen, Tarek, du hast auch Videos produziert, nämlich zum MG. Und die kommen auch nächste Woche. Das heißt, es sind einige Themen, die da online kommen und worüber wir auch im Podcast wieder quatschen können.
Absolut. Der MG S6, das sage ich euch jetzt schon, das wird ein super heißer Kandidat. Hat aber ein Manko, aber das kommt dann alles später.
Ah, jetzt hier so einen Teaser aufmachen.
Und der MG4, ey, neues Auto im alten Kleid, aber lasst euch überraschen. Ich bin so perplex.
Ich bin gespannt. Ich gucke gerade, ob hier irgendwo was steht wegen Embargo, aber ich finde leider jetzt nicht auf Anhieb was raus.
Bei Toyota?
Ja,
gut,
das werden wir euch dann, ja,
doch,
euch dann nächste Woche erzählen.
Ich mache keine Fahrveranstaltung mehr, wenn es keine Sperrfrist mehr gibt. Wirklich. Vor allen Dingen, wenn dann andere vor mir waren. Wirklich
nicht. Ja, sagt er und haut allen anderen YouTubern einen ins Gesicht, indem er den iX3 als erstes gemacht hat. Tarek, mit diesen schönen Worten enden wir den Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Einen herzlichen Dank hier und ganz liebe Grüße aus Kölle nach Augsburg zu dir und gute Besserung
Grüße
auch an
von
den Kleinen.
Augsburg zurück. Danke.
Genau.
Dankeschön.
Genau.
Ja, wir geben uns Mühe, dass wir fit werden, dass wir uns nächste Woche sehen können. Bis dann, ciao. Danke euch. Ciao.